Deutschlandfunk, Medias Res.
Konzernchef Matthias Döpfner wird mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. Mails und Chatnachrichten, durchforstet und eingeordnet von der Wochenzeitung Die Zeit, attestieren ihm demnach eine Verachtung für Ostdeutsche, eine Sympathie für Donald Trump und die FDP und eine ebenso große Abneigung gegen Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am Wochenende formulierte die alte und neue Bild-Chefredakteurin Marion Horn in aller Vorsicht, der Chef, gemeint ist Döpfner, solle sein Verhalten entschuldigen. Das tat er dann auch. Er bitte um Entschuldigung dafür, dass er mit seinen Worten viele gekränkt, verunsichert oder verletzt habe. Über den Fall gesprochen habe ich vor der Sendung mit Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen. Und meine erste Frage an ihn war das wirklich eine Entschuldigung oder haben wir es da eher mit so einer typischen Non-Pology-Phrase zu tun, also einer Entschuldigung, die eigentlich gar keine ist?
Nun, ich tue mich schwer, so vom Spielfeldrand aus Haltungsnoten zu verteilen, aber man sieht, es ist eine Entschuldigung voller Leerstellen und voller Auslassungen. Auf der Sachebene, der Schaden wird nicht konkret benannt, die Grenzüberschreitung wird nicht konkret benannt. Es kommt allein der Vorwurf gegenüber den Ostdeutschen vor, das Gerede über den Klimawandel, über Donald Trump, über die Instrumentalisierungsversuche gegenüber der FDP, all dies findet nicht statt. Auf der Selbstkundgabenebene fehlt so dieses Element der eigenen Zerknirschung oder Verstörung. Und auf der Appellebene, das scheint mir entscheidend, welche Konsequenzen will man eigentlich ziehen, welche Lehren aus dem, was da an Grenzüberschreitung stattgefunden haben mag. Auch das bleibt offen und das bleibt diffus. Insofern ist es tatsächlich eine Entschuldigung mit vielen Leerstellen und voller Auslassungen.
Sie haben vor gut 10 Jahren ja schon ein Buch über Skandalisierungsmechanismen geschrieben im Medienbetrieb. Demnach gibt es für einen Skandal und damit ja auch für einen Medienskandal verschiedene Phasen, die da durchlaufen werden. Kann man das auf diese Causa Döpfner anwenden? Und wenn ja, in welcher Phase befinden wir uns denn da gerade?
Nun, es gibt immer eine Aufschwungphase und Entscheidungsphase, also ein Kampf dann um Deutungshoheit, ist das, was da als Skandal behauptet wird, tatsächlich einer. Und das Interessante ist, wenn man diesen Fall beobachtet, diese Aufschwung- und Entscheidungsphase, die kam sehr schnell, sehr plötzlich, sehr ruckartig. Kein langer Kampf um Deutungshoheit, der war sehr rasch entschieden. Es gab Versuche, die Geschichte zu verniedlichen, nach dem Motto, jeder simst mal Unsinn. Es gab Versuche, sie zu banalisieren und zu normalisieren, nach dem Motto, es gibt auch überall Kampagnen und Journalisten sind auch in anderen Häusern aktivistisch. Es gab Versuche der Gegenskandalisierung. Also das Problem ist die Veröffentlichung der privaten Nachricht, nicht der Inhalt der Nachricht selbst. All diese Versuche der Abschwächung haben nicht funktioniert, sondern es war sehr schnell klar, die Inhalte der Enthüllung sind zu stark. Insbesondere die Beschimpfung der Ostdeutschen und der muslimischen Menschen, aber auch die erkennbaren Versuche, die FDP nun hochschreiben zu lassen, auch in Form von präzisen Prozentangaben, die man sich für den Wahlergebnisabend erhofft. All das war als Inhalt zu stark, als dass dieser Versuch der Abschwächung, Relativierung funktioniert hätte. Und es wird jetzt aus meiner Sicht, das ist erwartbar, eine zweite Entscheidungsphase geben in dieser Woche. Die Mechanik ist ja allmähliche Ausweitung der Skandalzone vom Fall Reichel zum Fall Döpfner, womöglich zum Fall Springer. Und das bleibt abzuwarten, wie die Veröffentlichung des Schlüsselromans von Stuckrad Barre, des Podcasts über Machtmissbrauch bei Axel Springer, wie all diese weiteren Recherchen auch zur Verflechtung des Hauses mit der FDP, wie die einschlagen oder nicht einschlagen werden. Ich habe da keine Prognose, aber das scheint mir eine zweite Entscheidungsphase in diesem Prozess der Skandalisierung zu geben.
Dass man als Verleger seinen politischen Rahmen in seinen Medien platziert wissen möchte, das ist ja an sich nicht skandalös, sondern durchaus legitim und ja auch gelebte Praxis. Wie weit darf ein Verleger denn da gehen, was die eigene politische Agenda anbetrifft und deren Umsetzungswünsche?
Nun, ich glaube, das Problem ist die Direktheit der Intervention in das redaktionelle Geschehen, die Direktheit, wenn man diesen SMS oder Chat-Nachrichten oder was immer es denn sein mag, wenn man denen glaubt, wenn die authentisch sind, die Direktheit der Vorgabe, nun die FDP zu stärken, hochzuschreiben, erkennbar finden dann auch Gespräche mit dem jetzigen Finanzminister Christian Lindner statt, den man versucht zu instruieren. Das ist das Problem, also die Direkt- und Unmittelbarkeit der Vorgabe. Und es werden ja längst auch auf Twitter nun juristische Einschätzungen verbreitet, in denen dann zu lesen ist, dass das auch dem Code of Conduct des Hauses Springer so nicht entspricht. Und Sie haben es erwähnt, die Chefredakteurin der Bild-Zeitung hat sich ja genau gegen diese Intervention und gegen diese Instrumentalisierungsversuche verwahrt. Denn es gibt ja für Journalistinnen und Journalisten nichts Schlimmeres als diese massive Beschädigung von Glaubwürdigkeit. Es entsteht so eine Aura des Verdachts. Der Verdacht, sie könnten im Grunde genommen weisungsgebunden agieren. Und das ist tief rufschädigend für die Journalistinnen und Journalisten des Hauses. Und eben dagegen hat man sich in der Samstagsausgabe der Bild-Zeitung gewährt in Gestalt eines Artikels der Chefredakteurin und auch der Aufarbeitung in Form eines eigenen Reports im eigenen Haus.
Muss man das nicht der Bild zugute halten, dass der Skandal um Döpfner immerhin verhandelt worden ist, also nicht verschwiegen wurde? Glauben Sie, Springer wird da eine offene Debatte über die Causa Döpfner zulassen?
Das weiß ich nicht, aber es wäre sicher zu wünschen. Wir sehen ja an diesem Fall auch, wie wichtig investigativer Medienjournalismus und wie wichtig auch eine investigative Medienforschung wäre. Denn diese Fragen, die hier in Rede stehen und die Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, die verdienen es, aufgeklärt zu werden. Und wir haben ja Vorbilder, wie so eine Aufklärung funktionieren kann. Das kann die Berichterstattung im eigenen Haus sein. Denken Sie zurück an den RBB, da hat man ja sehr massiv und sehr kritisch, aus meiner Sicht völlig zu Recht, über diese Verfilzungsvorwürfe berichtet. Es kann aber auch ganz andere Instrumente geben. Denken Sie an die Relotius-Kommission beim Spiegel, die ja sehr weitgehende Befugnisse hatte, teils intern, teils besetzt. Denken Sie an andere Kommissionen, auch beim RBB oder beim NDR. Das Mittel der Wahl ist in jedem Fall Aufklärung durch Transparenz. Und in diesem Sinne können solche Skandale ja durchaus etwas Gutes haben. Der Soziologe Karl-Andre Hondrich hat mal gesagt, Skandale sind Lehrveranstaltungen darüber, was die Gesellschaft nicht sein will. Und Medienskandale, so weitergeführt könnte man sagen, sind Lehrveranstaltungen darüber, was die Medienwelt nicht sein will oder nicht sein sollte.
Was lernen aus der Causa Döpfner? Darüber sprach ich mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Die Aufklärung über die Machenschaften im RBB unter der Intendantin Patricia Schlesinger, die hat Pörksen ja gerade erwähnt, die hat übrigens der Springer Verlag mit seinem Business Insider größtenteils aufgedeckt. Und für alle, die gerade einen hochdotierten Job zu verlieren drohen, die Ausschreibung der Intendanz hat der RBB jetzt veröffentlicht. Sie ist auf der Seite des RBB zu finden.